Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
So, kleiner Schauplatzwechsel jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Auf wundersame Art und Weise habe ich mich aus dem Studio herausgebeamt nach Berlin Mitte. An einen Ort, der ein Paradies sein müsste, theoretisch, für alle, die sagen, früher war alles besser. Ich stehe vor dem medienarchäologischen Fundus der Humboldt-Universität zu Berlin und treffe hier auf Dr. Stefan Hölgen, der einst über den Serienkillerfilm promoviert hat und jetzt inmitten von Grammophonen, alten Kassettenrekordern, Videokameras und sonstigen aus der Zeit gefallenen Technikbeständen wirkt. Und ich bin gespannt, auf was ich hier treffe und wie weit zurück in der Zeit die Reise gehen wird und was sie uns über die Gegenwart zu sagen vermag. Also gehen wir mal rein. Tag, Herr Höltgen.
Ja, schönen guten Tag.
Das klingt ja jetzt hier gerade nach Berghain, interessanterweise. Ich bin aber nicht im Berghain, sondern im medienarchäologischen Fundus der HU Berlin.
Das ist ganz richtig, ja. Wir haben hier neuerdings, also noch nicht so lange, auch ein Analog-Audio- und Videostudio bei uns im medienarchäologischen Fundus. Und hier findet jetzt gerade eine Lehrveranstaltung statt über Analog-Synthesizer.
Hallo, Lehrveranstaltung.
Hallo.
Was genau passiert auf der Lehrveranstaltung?
Die Studierenden lernen Stück für Stück den Umgang mit analogen Synthesizern in verschiedenen Formen, die existieren, also von Rhythmus-Synthesizern über Melodie-Synthesizern und anderen.
Vielleicht noch lauter drehen fürs Radio, der lieblichen Synthesizer-Klinge. Also das erinnert mich schon mal an ganz gegenwärtige Samstagabenderlebnisse. Herr Höcken, spazieren wir unauffällig in den anderen Teil des Medienarchivs, wo ich einen bunten Reigen von Gerätschaften ausmachen kann. Ich sehe vor allen Dingen sehr viele Uhren mit Zeigern. Ich sehe eine Puppe. Die Vorläuferin von Chucky, der Mörderpuppe?
Naja, sagen wir mal so, sie kann zumindest ganz ähnliche Dinge wie Chucky, die Mörderpuppe. Sie kann laufen und sprechen und sie ist dabei sehr gruselig. Also das hat es ja zumindest mit ihr gemeinsam. Wir haben diese Puppe, weil sie eben laufen und sprechen kann, insbesondere weil sie sprechen kann. Hier, wenn man das mal aufklappt, sieht man in dem Tonsystem einen kleinen Schallplattenspieler. Ne? Da konnte man also verschiedene Schallplatten kaufen, die man in diese Puppe einführt und die dann Kinderreime, Lieder und so weiter und so fort enthalten. Und dann konnte man das einschalten. Das geht jetzt leider gerade nicht, weil wir hier mit dem Batteriefach haben. Aber dann singt die halt, wenn man auf den Knopf drückt. Und wenn man dann noch einen anderen Knopf drückt, dann läuft die auch noch.
So muss sie also derzeit leider schweigen, die Puppe. Was lebt denn von den Gegenständen der Vergangenheit hier? Was können wir uns mal etwas näher anschauen und auch zu Gehöre führen?
Also der medienarchäologische Fundus ist ja zunächst mal eine Sammlung von Geräten, die im Prinzip funktionieren, sage ich jetzt mal. Im Prinzip heißt, dass die Studenten hier anhand der Strukturen, die sie sehen bei den geöffneten Geräten, sie haben ja eben schon gesagt, hier findet man Uhren, Radios, Kameras und so weiter und so fort, anhand dieser Strukturen erkennen sollen, wie die Funktion von technischen, medientechnischen Geräten ist. Einige funktionieren aber nicht nur im Prinzip, sondern auch tatsächlich wirklich. Und da hätten wir zum Beispiel hier den Edison-Phonograph, das ein Gerät ist, mit dem sehr früher Zeit Schallaufnahmen wiedergeben konnte. Man konnte damit auch Schall aufnehmen. Und da haben wir also einen ergattert und auch noch ein paar Tonwalzen und Rollen. Die sind in so einer Verpackung drin, die muss man dann rausholen. Dann hat man so eine 10 cm lange Walze in der Hand und diese Walze muss man in den Phonographen einspannen. Und dann muss man den Phonographen wie ein Uhrwerk aufziehen. Das mache ich jetzt mal. Das,
oh ja.
Das ist so ähnlich wie wenn man eine Spieluhr aufzieht. So, und jetzt senke ich mal die Nadel auf die Walze. Also wir haben so ein Gerät mit einem Schalltrichter, das ist alles voll mechanisch, da ist keine Elektrizität im Spiel.
Klingt wie im Marlene Dietrich-Film.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein männlicher Sänger, ich schau mal hier drauf. The Berlin Phonograph Works, lautstark und haltbar. Die sind auch relativ stabil und gehen nicht so schnell kaputt, also die kann man auch schon mal 100 Jahre in den Schrank stellen und danach immer noch hören.
Insofern man noch unter den Lebenden weilt.
Das stimmt natürlich, ja, das ist die Bedingung oder die Nachfahren hören sich das dann eben an.
Oh, das ist faszinierend. Selbst wenn man gar nichts kapiert, macht das einfach Spaß,
ja, sich dieses Ding anzugucken. Warum haben wir die eigentlich? Es gibt hier vorne einen sogenannten Fliehkraftregler. Also wir haben sie natürlich erstmal, weil sie ein medientechnisches Artefakt ist. Und weil sie uns auch ungefähr zeigt, wie sozusagen bestimmte Brückentechnologien bis hin zu der Audio-Medientechnik, die wir heute benutzen, entstanden sind. Aber hier drin ist ein kleiner Fliehkraftregler. Das sind so drei Kugeln, die rotieren. Wenn ich das jetzt loslasse, dann fangen die an, sich ganz wie wild zu drehen. Und die sorgen für die Gleichförmigkeit der Bewegung, damit die, ich meine, das hat es zwar gerade so ein bisschen geleiert, aber eigentlich soll das nicht leiern, weil diese Kugeln nämlich immer dann, wenn das Ding zu schnell wird, eine Gegenkraft erzeugen, sodass es dadurch gebremst wird. Und wenn es langsamer wird, wird die Gegenkraft kleiner, sodass es schneller bleibt. Das ist ein ähnliches Prinzip wie auch in der Dampfmaschine, die dafür sorgt, dass die Kraftausgabe einer Dampfmaschine immer etwa die gleiche Menge ist.
Herr Höcken, ich merke, Sie sind begeistert. Wie ist diese Begeisterung zu erklären?
Wie ich sie mir selbst erkläre, ist erstmal so, dass wir die Sachen, die wir hier unten im Fundus und auch in anderen Sammlungen, die wir hier haben, nicht deswegen sammeln, weil wir ein Museum wären, weil wir den Leuten zeigen wollen, was es früher mal gegeben hat, sondern weil wir den Leuten zeigen wollen, was es in Medientechnik schon immer gegeben hat, damit sie Medientechnik ist. Und was aus der Medientechnik eigentlich aus ganz anderen Sphären kommt, wie jetzt zum Beispiel gerade dieser Fliehkraftregler, der aus der Dampfmaschinentechnik kommt. Das heißt, der medienarchäologische Fundus, und das ist das, was mich damit am meisten fasziniert, zeigt eigentlich, dass Medien gar keine historischen Artefakte sind, Medientechniken, sondern dass in ihnen einzelne Elemente sind, die immer und immer wieder auftauchen in der Medientechnikgeschichte. Sogar teilweise in Medientechnik heute finden sich noch ganz ähnliche Prinzipien der Feedback-Organisation von Signalen, die es schon vor 150, 200 Jahren gegeben hat.
Also wir konstatieren, es gibt einen starken Gegenwartsbezug hier, nichts nur mit alten Zeiten, sondern Bezüge aufzeigen zu dem, was es heute noch gibt und was es immer schon gegeben hat. Vor was stehen wir jetzt?
Das hier, das ist ein Theremin, das ist ein Musikinstrument aus dem frühen 20. Jahrhundert. Dieses Instrument hier ist jetzt nicht aus dem frühen 20. Jahrhundert, sondern es ist von Studenten unseres Instituts gebaut worden. Jetzt ist es gerade angegangen. Das Theremin ist im Prinzip so eine Art offenes elektronisches Bauteil, in das ich mich selbst als Spieler einbringe, indem ich mich davor bewege. Jetzt hört man gerade, wie sich der Klang verändert, indem ich meine Hände bewege. Also ich störe hier das elektromagnetische Feld durch zwei Antennen. Und da gibt es also Leute, die haben das zu einer richtigen, also man hört gerade, dass ich allenfalls als Industrial-Musiker brauchbar wäre, aber es gibt Leute, die haben das zu einer richtigen Kunstform entwickelt, Theremin zu spielen. Also die berüchtigte singende Säge und diese Geräusche, die man aus Gruselfilmen und so weiter und so fort kennt, die kommen oft aus diesen Geräten. Also wenn man sich Gruselfilme der 30er, 40er Jahre anguckt, da ist oft ein Theremin auf dem Soundtrack zu hören. Und wir lassen unsere Studenten das hier nachbauen, damit die Zusammenhänge von Elektronik und von Klangerzeugung kennenlernen. Also wie zum Beispiel ein Schwingkreis dazu in der Lage ist, eine Lautsprechermembran zu affizieren, sodass da bestimmt frequente Töne rauskommen.
Ich sehe weiterhin eine Schallplatte dort drüben liegen.
Ach so, ja. Man muss jetzt mal das Theremin zum Schweigen bringen.
Das geht immerhin.
Das geht, ja. Wenn man ihm den Strom wegnimmt. Das ist ein Experiment, das zeige ich relativ häufig bei Führungen. Also Schallplatten sind ja zum Glück wieder so weit in Mode, dass jeder weiß, wie eine aussieht und wie sie eigentlich funktioniert, dass man eine Nadel auf die Schallplatte setzt und dass diese Schallplatte dann die Nadel diese Spuren abfährt, damit am Ende Musik zu hören ist. Und wir haben so ein kleines Gerät, das konnte man sich vor ein paar Jahren mal kaufen, das heißt Soundwagon. Das hat die Form eines VW-Busses. Ich glaube, das ist so, kommt sogar von VW, genau.
Wie so ein Spielzeugauto.
Ja, official license bei Volkswagen, also ein Spielzeugauto. Das Besondere an dem Spielzeugauto ist, es hat aber auf der Unterseite eine Nadel. Und man kann das einschalten, kommt hinten eine Batterie rein und dann kann man das auf einer Schallplatte rumfahren lassen. Und das mache ich jetzt mal mit einer besonderen Schallplatte. Wir holen jetzt mal einen Toten hier ins Signallabor, nämlich...
Insofern Sie sich als eine Auseinandersetzung mit dem Raum versteht, findet Sie sich dadurch nicht in Ihrem zeitgemäßen Charakter bestätigt. Doch kann der physikalisch-technisch entworfene Raum, wie immer auch er sich weiterhin bestimmen mag, als der einzig wahre Raum gelten?
Die Frage lassen wir jetzt mal unbeantwortet. Das war Martin Heidegger mit seinem Vortrag »Die Kunst und der Raum«. Auf Schallplatte, konnte man, also viele Intellektuelle haben sich das gerne ins Regal gestellt. Und ja, wofür ist das hier gut? Ich meine, wir haben
einen. Aber noch kurz zur Zwischenerläuterung. Also da liegt diese Martin Heidegger Schallplatte und da fährt also dieses Spielzeugauto drüber, dreht seine Kreise und währenddessen hören wir diese Platte.
Genau, also im Prinzip eine, man könnte fast sagen, eine noch größere medientechnische Verhöhnung Heideggers Philosophie kann man sich kaum vorstellen, als sie in diesem Ambiente und auf diesem Gerät wiederzugeben. Aber es geht uns ja auch nicht so sehr um den Inhalt. Es geht nicht darum, uns zu rezipieren oder zu verstehen, was Heidegger mit die Kunst und der Raum gemeint hat, sondern dass Heideggers Stimme auf dieser Schallplatte eingefroren ist, als in medientechnischem Speicher, und wir die Metapher sozusagen mal wörtlich nehmen, seinen Spuren zu folgen, nämlich den Spuren, Spurrillen auf der Schallplatte mit einem Auto zu folgen. Wir verfolgen Heidegger mit einem Auto und seiner Stimme und bringen ihn so wieder zu Gehör. Jetzt könnte man, das mache ich in einem anderen Labor relativ häufig, jetzt könnte man diese Schallplatte mal unter das Mikroskop legen und könnte sich angucken, wie sich Heideggers Stimme eigentlich in diese Spuren eingegraben hat. Oder anders gesagt, wie sich die Stimme in diese Schallplatte eingegraben hat und Spuren hinterlassen hat. Und dann würden wir sehen, dass es hier in den einzelnen Spuren so verschiedene Rifflungen gibt, die dafür sorgen, dass entweder nach links oder nach rechts ein Ausschlag oder ein Geräusch auf dem Lautsprecher zu hören ist, was ja auch eine Art von Schrift ist, die aber eben nicht symbolisch, sondern im Realen stattfindet. Und mit diesem Auto können wir die reale Schrift nachfahren und können diese Stimme wieder zum Gehör bringen.
Sie reflektieren die Medien, Sie lassen sie nachbauen. Dürfen auch Normalbürger hier rein stolpern? Ist der Fundus offen für jeden theoretisch?
Der ist sogar praktisch für jeden offen. Und zwar haben wir hier eine Öffnungsstunde, einmal pro Woche eine Stunde. Das ist jetzt im Moment mittwochs. Da sitzt einer unserer ständischen Mitarbeiter hier und passt auf, dass die Tür offen bleibt, damit die Leute reinkommen können, und beantwortet den Fragen. Das wird auch gemacht. Dadurch, dass wir hier quasi gegenüber von der Museumsinsel sind, kommen die Leute vom Pergamon-Museum, wo sie jetzt gerade Geschichte im wahrsten, im emphatischen Sinne genossen haben, und sind auf der Suche nach einem Restaurant, wo sie ein Bier trinken können, und sehen dann, da ist eine Tür offen, da gucken die hier rein, da ist ein altes Radio, das hatte ich auch mal, komm, lass uns da mal reingehen. Und dann finden die sich hier auf einmal in diesem Ort wieder, wo sie erstmal vielen Technologien begegnen, die sie schon kennen, von früher, von damals, wo wir ihnen dann aber gleichzeitig sagen, dass es hier nicht um das Damals geht, sondern ihnen anbieten, dass ein Museum, im Anführungszeichen jetzt verstanden, auch etwas sein kann, das ganz aktuell ist.
Und wer darauf Lust hat, der komme doch einfach in den medienarchäologischen Fundus der HU Berlin und besuche Stefan Hölken hier. Hölken, vielen Dank für Ihre kompakte und begeisterte Führung.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.